Übersetzung der Predigt vom 4.7.2020 von Pastor Jefim. Das Thema der Predigt lautet Unbeantwortete Gebete Teil 2. Wir setzen vom letzten Schabbat das Thema über die unbeantworteten Gebete fort. Ich möchte euch an einen Teil der letzten Predigt erinnern. Ich sprach darüber, welcher Weg des Wachstums es sein soll. Der Lobpreis befreit unseren Glauben. Wie wichtig sind Lobpreis und Anbetung? Wir müssen unser Gewissen von Schuld bewahren. Leider viele Gotteskinder haben dieses Problem. Sie beschuldigen stets sich selbst. Obwohl der Herr rechtfertigte sich schon längst. Er hat ihnen schon längst vergeben. Aber sie zweifeln weiterhin und befinden sich in diesem Zustand. Weiter? Man muss nicht immer wieder beichten über die Sünden, über die man schon längst gebeichtet hat. Man muss nicht wiederholen. Man braucht nicht wiederholt zu bekennen. Wenn du sie vor dem Herrn gebeichtet hast, er hat sie vergeben. Regulär beten mit Fasten. Es ist sehr wichtig. Und es zu verstehen und zu wissen, wer wir im Messias Jeschua sind. Der nächste Punkt. Über unseren Glauben in der Tat. Nicht einfach, ich glaube und erliegen verschiedenen Zweifeln. Als verschiedene Situationen entstehen, sie vergessen, dass sie sagten, ich glaube, dass sie glauben mussten und diese Probleme vor den Herrn zu bringen und mit seiner Hilfe lösen. Weiter. Unseren Verstand mit Gottes Verheißungen erfüllen. Das ist sehr wichtig. Der Herr sagte, wenn der Herr sagte, das ist die Wahrheit. Nicht zweifeln, weil der Herr steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen. Worüber möchte ich jetzt reden? Über das hartnäckige Gebet. Sozusagen das Unterthema. Das hartnäckige Gebet. Der Herr möchte, dass wir ihn manchmal beharrlich bitten. Jeschua lehrte uns in Lukas 18,1, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte. Viele von uns beten einige Zeit und sind nachher enttäuscht. Sie sind müde, als sie die Antworten noch nicht bekommen haben. Wenn die Antworten sich verzögern. Das Gebet ist ein Krieg. Wir sollen sie fortsetzen, bis wir den Sieg erlangen. Jeschua sprach in seinen Gleichnissen über die Beständigkeit in den Gebeten in Lukas 11, 5 bis 8. Jeschua hat einen Menschen als Beispiel genannt. Er kam zu Mitternacht zu seinem Freund, um sich drei Brote bei ihm auszuleihen, um seinen Gast zu speisen, der unerwartet zu ihm kam. Was war die Reaktion von seinem Freund? Darüber lesen wir im 7. Vers. Mache mir keine Unruhe. So ungefähr, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kindlein sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Eigentlich ein schwerwiegendes Argument, oder? Aber bei dem Bittenden gab es ein Problem, das er dringend lösen sollte. Ich habe einen Gast. Er kam von der Straße und er hat Hunger. Aber ich habe kein Brot. Verstehst du das oder nicht? Ich gehe nicht fort, bis du mir die drei Brote gibst. Und der Herr sagte im 8. Vers: Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Jeschua erzählte seinen Jüngern noch ein Gleichnis in Lukas 18, Verse 2 bis 8. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ich möchte euch fragen, habt ihr geachtet auf diese Worte? Ich möchte unterstreichen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Und weiter, achtet darauf, er zuwartet mit ihnen. Und weiter steht geschrieben, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Hier entstand bei mir die Frage, irgendwas stimmt nicht. Einerseits steht geschrieben, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Andererseits, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Darum habe ich das neue jüdische Testament geöffnet. Und was habe ich dabei gesehen? Ich möchte es euch mitteilen. Es steht im 7. Vers. Es steht dort geschrieben: Wird dann nicht auch Gott seinem auserwählten Volk, das Tag und Nacht zu ihm schreit, Gerechtigkeit widerfahren lassen? Und weiter steht geschrieben, ein Fragezeichen, wird er es noch lange hinauszögern? Und weiter, wenn wir verbittert sind über das Fehlen der Antwort auf die Gebete, ihr denkt, dass es bei dem Herrn Lieblinge gibt und er hört nur ihre Gebete. Das heißt, es gibt bei dem Herrn die, die wir lieben, die anderen weniger und die anderen lieben wir überhaupt nicht und achtet auf ihre Anliegen nicht. Bei vielen unseren lieben Geschwistern bildet sich das Folgende. Das habe ich nicht nur einmal gehört. Der Herr hört mich nicht. Ich brauche über nichts zu beten. Ich bete schon lange Zeit. Es gibt kein Ergebnis. Das Problem ist nach wie vor da. Sie lassen die Hände hängen. Und somit geht der Mensch auf den Betrug des Satans ein und bleibt stehen. Er ist enttäuscht, fühlt sich beleidigt von dem Herrn. Und was sagt der Herr? Er sagt, dass wir weiter klopfen sollen, weiter bitten, weiter sein Angesicht suchen. Und er öffnet demjenigen, der klopft. Es dürfen hier keine Zweifel sein. Hebräer 12,12. Dort steht geschrieben, darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Ich möchte noch eure Aufmerksamkeit auf Matthäus Kapitel 15, die Verse 22 bis 28 lenken. Und siehe, ein kanaänisches Weib kam aus derselben Gegend und schrie ihm nach und sprach: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und wir lesen über die Reaktion von Jeschua. Und er antwortete ihr kein Wort. Und weiter sagte er zu ihr, prüfend, wie stark ihr Glaube ist, wird sie es lassen und weggehen? Oder wird sie weiter ihn hartnäckig bitten und beten? Wir lesen weiter in Matthäus 15, 22 bis 28. Sie beruhigte sich nicht, hat sich nicht damit abgefunden, was Jeschua zu ihr sagte. Warum? Sie brauchte Hilfe von dem Herrn. Im Vers 25 steht es geschrieben. Sie kam aber und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Und nur dank ihrer Beharrlichkeit bekam sie das Erbetene, ihre Tochter war geheilt. Darüber lesen wir in Vers 27. Wenn sie die Absage bekommen hätte und wegginge, wenn nicht, dann nicht, sage sie, das Problem würde weiterhin bleiben. Aber sie war beharrlich. Sie wusste, was für sie notwendig ist, sein Einverständnis zu erlangen. Sie wusste und sie hörte über seine Wunder, über Heilungen, Erweckung von den Toten, über die Heilung der Aussätzigen, Besessenen und so weiter und so fort. Sie wusste, er kann das und entschloss sich bis zum Schluss darauf zu bestehen, bis sie das Erbetene bekommen hat. Wir wissen, dass sogar der Satan manchmal die Antworten auf unsere Gebete verzögern kann. Daniel betete für sein Land, und der Herr antwortete ihm am gleichen Tag. Aber die Antwort bekam er erst in 21 Tagen. Weil der Fürst des Königreiches Persien widerstand dem Gesendeten des Herrn, und nur dank der Hilfe des Erzengels Michael, der Widerstand wurde gebrochen und die Antwort wurde Daniel zugestellt. Wir können darüber im Buch Daniel Kapitel 10 lesen. Das ist ein Beispiel von dem, dass man nicht auf dem halben Weg stehen bleiben darf, sondern im Gebet beharrlich bleiben muss, bis du die Antwort nicht bekommen hast. Es ist sehr wichtig, nach den Freunden im Gebet zu suchen. Manchmal braucht man gemeinsame Gebete. Das ist wichtig. Manchmal das gemeinsame Gebet ist die einzige Möglichkeit, das Ergebnis zu erlangen. Matthäus 18, 19. Der Herr sagt: Weiter sage ich euch, wo zwei unter euch eins werden, worum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Die Kraft des gemeinsamen Gebetes ist verblüffend. Das Gebet ist ein Schlachtfeld. Ihr könnt alleine beten, aber keinen Erfolg erlangen. In solchen Fällen sollt ihr euch an die anderen Gläubigen wenden, um sich ihre Hilfe zu holen. Das Wort sagt, einer besiegt tausend, aber zwei bringen 10.000 zum Fliehen. Wir sollen die Mitstreiter im Gebet haben. Sogar unser Herr hatte drei Mitstreiter im Gebet. Ihr kennt das, nicht wahr? Er hat ihnen vertraut und hat zu dem Gebet sie mehr gerufen als die anderen Jünger. Ich führe ein paar Beispiele auf. Sie waren mit ihm auf dem Berg. Er hat sie mitgenommen. Das war auch ein Fall, als er die Tochter von Jairus erweckte. Wer ist mit ihm ins Zimmer reingegangen? Drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. In Gethsemane trauerte und sagte er vor ihnen: Der Gottessohn, der König des Weltalls, trauerte und sagte vor den Schülern. Er kannte die Schwächen seiner Jünger, aber er suchte ihre Gebete. Er suchte ihre Unterstützung im Gebet. Hat er daran gezweifelt, dass der Vater ihn nicht erhört? Könnte ihn so ein Gedanke besuchen? Mein Vater hört mich nicht, aber wenn ich mit drei bete, die mir zu Hilfe kommen, wird er bestimmt hören. Natürlich nicht. Er wusste, dass der Vater ihn auf jeden Fall hört. Aber er bittete die Jünger, mit ihm im Gebet zu wachen. Diejenigen, mit denen ihr zusammen beten werdet, müssen euer Vertrauen gewinnen. Falls Sie dem Mensch nicht vertrauen, betet lieber nicht mit ihm. Ihr müsst überzeugt davon sein, dass dieser Partner den Herrn liebt und er hat Ehrfurcht vor ihm. Seine Gebete werden aufrichtig sein, seine Unterstützung wird wichtig für sie sein. Was noch wichtig ist, ihr sollt ein Segen füreinander sein. Und natürlich sollen sie sehr offen mit euren Partnern sein. Lasst uns an eine Episode erinnern aus dem Buch Daniel. Daniel 2, 17 bis 18. Der König sah einen Traum. Niemand konnte diesen Traum erzählen und deuten. Dann erboste sich der König und erließ das Gesetz über die Tötung aller Weisen im Land. In dieser kritischen Lage, Daniel riskierte nicht allein zu beten. Er suchte nach der Hilfe beim Gebet bei seinen Kameraden. Und der Herr antwortete auf ihr Gebet und offenbarte den Traum und seine Deutung. Und Daniel, seine Kameraden und die Weisen wurden errettet vor dem Tod. Wir sollen bitten bei dem Herrn nach Mitstreitern im Gebet. Gemeinsames Gebet bringt Erweckung. Zu den Aposteltagen überkam der Heilige Geist alle, die im Haus versammelt wurden. Apostelgeschichte 2. Als die Gemeinde auf die Probleme stieß, die Apostel versammelten sich und sagten: Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Apostelgeschichte 6, 4. Ihr könnt euch erinnern, dass sie gebetet haben und es wurden 7 Menschen erwählt, die Diakone waren. 7 geprüfte Menschen, erfüllt vom Heiligen Geist. 7 Menschen, die sich beschäftigt haben mit der Hilfe, mit Vorsorge für Bedürftige. Und die Apostel lenkten sich nicht ab. Es war in ihnen die Wichtigkeit des Gebets und des Wortes. Sie waren nur mit diesem Amt beschäftigt. Infolge richtig gestellter Prioritäten im Amt vermehrte sich die Anzahl der Jünger. Die Apostel waren nur mit ihrem Amt beschäftigt. Mit Gebet, mit Fasten, mit der Lehre. Und der Herr fügte die Geretteten hinzu. In Antiochia versammelten sich die Diener für das Fasten und Beten und hörten die Stimme des Heiligen Geistes, die sagte: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13,2. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Anfangspunkt des missionarischen Dienstes gelegt. Ab diesem Zeitpunkt fing der missionarische Dienst von Paulus und von denen, die mit ihm waren, Barnabas, Silas und den anderen Jüngern an. Viele Wunder wurden durch gemeinsames Gebet bewirkt und Lob während dem Unheil. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis geworfen. Man schloss ihre Füße sicher zwischen schweren Holzblöcken ein. Vorher haben sie aber noch viele Schläge mit dem Stock bekommen. Womit waren Paulus und Silas in so einem Zustand beschäftigt? Haben sie gegen den Herrn gemurrt, weil er sie nicht geschützt hat? Womit waren sie denn beschäftigt? Wir lesen Apostelgeschichte 16,25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Und der Herr antwortete ihnen auf die wunderbare Weise. Er zeigte seine Herrlichkeit. Apostelgeschichte 16,26. Plötzlich aber kam ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und mit einem Schlag sprangen alle Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Ihr kennt das, als der Wächter floh, wollte mit sich Harakiri machen. Sie sagten: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Infolge dieser Gebete und Anbetung beging der Herr dieses Wunder. Als Ergebnis davon waren der Kerkermeister und seine Familie gerettet worden. Und die Richter erschraken sich wegen ihrer gesetzlosen Taten. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, nicht wahr? Sie wussten nicht, dass sie römische Bürger sind, und schlugen sie. Sie erschraken sich, weil man sie bestrafen konnte, sogar ernsthaft. Also, sie erschraken sich für ihre gesetzlosen Taten und entschuldigten sich vor ihnen und ließen sie frei. Unsere Gebete sollen zum größten Teil aus Lobpreis und Anbetung bestehen. Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Leider entstehen die Gedanken bei manchen Gläubigen, die keine schnelle Antwort auf ihr Gebet bekommen haben. Bestimmt, wenn ich mehr gefastet, gebetet hätte und mehr vor dem Herrn geweint hätte, hätte der Herr auf meine Gebete geantwortet. Und sie versuchen, diese Probleme zu ergänzen und reißen sich aus der Haut, um somit Gottes Wohlwollen zu verdienen. Und sie staunen darüber, dass trotz der aufgewendeten Anstrengungen ändert sich gar nichts in ihrem Leben. Woran liegt denn das? In unserem Gebetsleben fehlt ein wichtiges Glied. Das ist der Glaube. Wir haben darüber schon früher gesprochen, aber ich möchte euch an einige Stellen aus der Schrift erinnern. Das ist Hebräer 11, 6. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und den, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. In Matthäus 21, 22, der Herr sagt: Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr's empfangen. Wenn der Mensch den Zweifel zugelassen hat, dann ist es egal, wie viel er betete, wie viel er fastete, wie viel Tränen er vergossen hat. Das ist absolut nutzlos. Ich wiederhole: Wenn der Mensch den Zweifel zugelassen hat, es ist nutzlos, alle seine Bemühungen. David bekam die Hilfe vom Herrn nicht nur, weil er sich betrauern ließ, sondern weil er zu ihm kam mit dem Herz, in der Hoffnung und im Glaube an den Herrn. Er wusste, zu wem er geht. Er war überzeugt davon, dass er die Antworten bekommen wird. Unser Glaube soll auf dem zuverlässigen Anker gestellt werden, der sogar in den schweren Prüfungen festhält. Ich wiederhole: Unser Glaube soll auf den zuverlässigen Anker gestellt werden, der sogar in den schweren Prüfungszeiten festhält. Was soll in unserer Gebetsgemeinschaft nicht sein? Ich nenne ein paar Punkte. Erstens, wir sollen nicht zu dem Herrn gehen, erwartend von ihm das Gute, bis wir zu ihm nicht mit dem kindlichen Glauben auf seine Verheißungen kommen. Jakobus sagt in Kapitel 1, Verse 6 bis 8, Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Warum? Weil die vorhandenen Zweifel kommen von dem Unglauben. Nicht zu zweifeln heißt, nicht eigene Argumente ausstellen, bewerten, streiten und irgendwas dem Herrn zu beweisen. Ich wiederhole: Nicht zu zweifeln heißt, nicht eigene Argumente ausstellen, bewerten, streiten und irgendwas dem Herrn zu beweisen. Je ausgangsloser die Situation ist, desto mehr Lob wird dem Herrn gegeben. Zweitens, geht nicht zu dem Herrn mit all eurem Wenn. Ich denke, jeder von uns ist ein Zeuge, Wenn der Mensch über seine Situation erzählt und wenn man betet für sie, kommt, na ja, wenn das oder wenn jenes. Mit diesem Wenn darf man nicht zu dem Herrn gehen. Geht zu dem Herrn mit vollem Glauben und keine Wenns, weil wir wissen, es gibt nichts Unmögliches für den Herrn. Wie soll man zu dem Herrn kommen? Erstens voller Vergebung. Der Herr sagte in Matthäus 6,15: Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Zweitens, gehorcht dem Wort Gottes. Erfüllt das, was er sagt, so wie es geschrieben steht. Johannes 15,7. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Drittens, wenn ihr in der Ehe seid, geht mit eurem Ehepartner, mit eurer Ehefrau oder Ehemann mit Liebe um, weise und ehrerweisend, damit es keine Hindernisse im Gebet gibt. Viertens, geht zu dem Herrn mit einfachem, kindischen Glauben. Das ist wichtig. Jeschua sagte, Matthäus 18,3 und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Was ist für uns alle ohne Ausnahme wichtig? Die Gottesverheißung betrachten und fest auf ihnen stehen. Herr, du hast es gesagt, und ich stehe darauf, weil ich glaube. Ich glaube dir hundertprozentig. Ich vertraue deinem Wort. Ich weiß, dass es für dich nichts Unmögliches gibt. Und deswegen stehe ich. 1. Petrus 5,7. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Deswegen, wenn wir zu dem Herrn mit unseren Problemen kommen, braucht man nicht zu zweifeln, dass der Herr nicht antwortet. Nicht zweifeln daran, dass der Herr uns erhört. Der Herr erhört uns und wird uns antworten. Für uns ist wichtig, die Zweifel loszuwerden und gehen zu dem Herrn voller Glaube. Und die Hindernisse, die ein Grund dafür sein können, beten, dass der Herr sie von uns entfernt. Und möge der Herr uns alle im Namen Jeschua segnen. Amen.